Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ihr kennt alle dieses Gefühl, vielleicht hattet ihr es jetzt gerade eben, könnte sein, wenn Leute, die ihr kennt, Freunde, Bekannte irgendwie eine Leidenschaft haben für etwas, aber ihr könnt damit nichts anfangen. Übrigens, dass der Titel Feiern bis der Arzt kommt heißt, das werdet ihr relativ lange nicht verstehen. Am Ende, so zwei Drittel nach zwei Drittel der Predigt schon. Ja, macht euch jetzt keine Gedanken über diesen Titel. Also Leidenschaft, in die ihr selber nicht so richtig mit reinkommt. Da ist jemand begeistert oder sogar sehr begeistert, aber du fragst dich ein bisschen, wie muss man eigentlich drauf sein, um das gut zu finden, was die Person da gut findet. Ich kenne jemanden zum Beispiel, der mag Jazz. Und zwar diese Art von Jazz, ich kann die euch, weil ich es nicht so mag, gar nicht so richtig beschreiben. Ich weiß, die Lieder dauern locker 10 Minuten. Und es ist so, es passiert während der Musik nicht viel. Es ist immer dasselbe Thema, das wiederholt und wiederholt in verschiedenen Variationen. Ich saß mit diesem Menschen in einem Auto, mit mehreren Menschen, aber auch dieser. Das war ein Renault Espace. Ich saß hinten und hatte keine Macht über den CD-Player vorne. Er saß vorne und hat also jetzt uns begeistert mit leuchtenden Augen seine Musik vorgespielt. Jazz. Nach 20 Minuten war ich an der Grenze meiner Belastbarkeit. Ich habe gesagt, mach das Gedudel aus. Ich kann es, das macht mich irre hier hinten so. Seitdem nennt er mich Banausen, ein Banausen. Wahrscheinlich bin ich das, weil was ich schon kapiert habe, die Musik ist wahrscheinlich hochwertig. Ich mag den Menschen, ich schätze ihn sogar, für ein paar Dinge bewundere ich ihn sogar, aber dieses Jazz-Ding kann ich nie nachvollziehen. Ein anderes Beispiel, Eishockey. Ich war im Stadion der Ice Tigers, der Kessel kocht, tausende von Leute, keine Ahnung, wie da reingehen, fiebern leidenschaftlich mit. Nur einer wartet, bis die Zeit rum ist. Das war ich. Wahrscheinlich gab es noch einen, weiß ich nicht. Aber im Ernst, mir war völlig unmöglich, dem Spielverlauf auch nur halbwegs zu folgen. Weil ich finde, Grundvoraussetzung wäre dafür, wenigstens zu sehen, wo der Puck ist. Und es ist unmöglich. Du kannst das nicht sehen. Du kannst auch nicht mal sehen, wo sich ungefähr das Spiel ab, weil alle fahren, brauchen eigentlich immer die ganze Fläche so. Du kannst nicht erkennen, was gerade wo passiert. Tore fielen, habe ich nur daran erkannt, dass Leute jubeln. Spieler gehen durch Fouls vom Platz dauernd. Ich sehe die Fouls nicht mehr. Hinter mir war jemand, da saß so ein Hassknecht-Typ von heute schon. Hättet ihr, ja? Der war also leidenschaftlich am Brüllen gegen. Ich konnte gerade so wissen, für wen er Fan ist. Und daher irgendwie kombinieren, dass wohl gerade die anderen was Böses gemacht haben. Also die Leidenschaft für Eishockey blieb mir an diesem Tag verschlossen. Ich weiß, dass ernstzunehmende Menschen eine Leidenschaft dafür haben. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Matze hier, der eben hier stand und 14:14 erklärte, mein Kollege, ne? Leidenschaftlicher, was seid ihr? Ultras, Augsburg, ne? Fan, so. Vielleicht muss ich noch 20 Mal mitgehen oder so, aber. Drittes Beispiel für Leidenschaft, die Leute haben, die ich nicht teile. Und wo ich mich frage, hä? Vor ein paar Jahren, noch nicht so ein, zwei Jahren, würde ich sagen, ging eine Welle unter den weiblichen City-Churchlern, gab es eine Welle der Leidenschaft, nicht für ihren Pastor, sondern für, es klingt jetzt ein bisschen abwertend, wenn ich das sage, für eine Küchenmaschine. Meine Twitter-Timeline war voll von Posts mit dem Hashtag, wie hieß das Ding? Thermomix. So, das Ding kann anscheinend irgendwie alles, vor allen Dingen kann es irgendwie alles kochen, gleichzeitig oder so. Also die Inkarnation nie dagewesener kulinarischer Möglichkeiten wurden da gefeiert. Frauen gaben hunderte von Euros aus für dieses Gerät, schliefen ab sofort in der Küche. Manche verließen ihren Mann wegen dieser Maschine. So, weil ich mich jetzt hier und da ein bisschen ja belustigt darüber geäußert hatte, über diese Welle der Begeisterung, wurde ich dann eingeladen zum Kochen. Das war außerordentlich nett. Nur Frauen und ich und der Mann, der in diesem Haus wohnte und der, glaube ich, schlecht sagen konnte, er geht jetzt woanders hin. Wir haben also gemeinsam gekocht und das schmeckte tatsächlich super. Nur Mir blieb trotzdem verschlossen, ob wir das nicht auch ohne diese Maschine genauso gut hingekriegt hätten. Ich glaube, das lag eher an den Kochkünsten der Mädels als an dem Thermomix. Jedenfalls, die Welle erfasste mich nicht. Die Leidenschaft schwappte nicht rüber. Ich habe keine gekauft, so eine Maschine. Und irgendwie, die Posts sind jetzt auch versiegt, was Thermomix angeht. Ich weiß auch nicht, ob die Leute immer noch begeistert sind. Jetzt könnte man x Beispiele wählen, finden, wo Menschen eine Leidenschaft haben, die du oder ich nicht teilen. Obwohl wir uns Mühe geben und solche Eishockeyspiele besuchen und so, uns zum Thermomix-Kochen einladen lassen. Ich kenne sogar jemanden, der mag französische Autos. Das ist der, in dessen Renault Espace ich da saß. Auch die teile ich nicht so richtig. So, manchmal aber, und ich hoffe, dass das heute ein bisschen passiert, vielleicht eben schon passiert ist, manchmal stecken Leute, die leidenschaftlich sind, andere Leute, die diese Leidenschaft nicht teilen, an. Und plötzlich packt es uns. Plötzlich sehen wir den Puck. Plötzlich verstehen wir Jazz. Plötzlich konvertieren wir zu einer anderen Religion und bauen einen Altar für eine Küchenmaschine. Weil wir es begriffen haben. Und jetzt geht es mir natürlich nicht um so Dinge, wie jetzt ich gerade Beispiele genannt habe, sondern um Leidenschaften, die tiefer liegen. Wo ich das zum Beispiel, jetzt fange ich doch noch an, gehe noch zurück, weil die Leidenschaft ist auch nicht so ganz weltbewegend, aber wo das mir passiert ist, ist das Marathonlaufen. Ich habe das früher belächelt, Leute, die darauf trainieren. Ich habe gedacht, ja, ich sehe, dass das eine Wahnsinnsleistung ist, aber ganz ehrlich, es ist todlangweilig. Ihr quält euch, ihr trainiert wie irre und das habe ich dann nicht gesagt, das habe ich nur gedacht. Marathonlaufen macht Menschen auch nicht schöner. Ihr seht irgendwie fast ein bisschen ausgemergelt aus. Irgendwann hat mich das gepackt. Und die Welle der Begeisterung trug mich bis zum Kilometer 25. Leider nicht weiter, aber bis dahin. Ich habe zu Ende gelaufen, aber nicht gelaufen, sondern mehr so geschleppt. Aber bis dahin. Oder eine Fernsehserie. Vor ein paar Jahren redeten Leute begeistert von King of Queens. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich dachte, King of Queens heißt König der Königinnen oder so. Wusste gar nicht, was das soll. Dann lieh mir ein Queens-Jünger die Staffel 1. Und nach 2, 3 Folgen war ich süchtig. Heute ist es meine ganze Familie. Manchmal also steckt Leidenschaft Leute an, die damit eigentlich nichts anfangen können. Und dann plötzlich entdecken sie darin ihre Passion. Und darüber wollen wir in dieser Predigtreihe reden. Und hoffen, dass Leidenschaft bei euch was ansteckt. Wie gesagt, nicht Leidenschaft für irgendeinen Sport oder eine Küchenmaschine oder so, sondern tiefergehende Leidenschaft. Aber dass sie etwas anzündet in euch, weil Leidenschaft eine gewaltige Kraft in uns haben kann. Passion, Leidenschaft, was ist das überhaupt? Eben hat jemand hier vorne gesagt, ist das nicht vielleicht so eine gefährliche Sache? Die Frage hatte ich auch. Vielleicht werden wir sie in dieser Predigtreihe auch irgendwo mal anklingen lassen, weiß ich noch nicht genau. Wir reden jetzt mal von der positiven Seite der Leidenschaft. Wie entsteht Leidenschaft? Was ist Leidenschaft? Ich habe ein bisschen recherchiert, woher das Wort eigentlich kommt. Und wenn man das Wort Passion nimmt, dann kommt das von dem lateinischen Pati und das bedeutet etwas erleiden. Etwas erleiden. Darum die Passion Christi, ne? Passionszeit, etwas erleiden. Logisch. Wir sagen heute aber auch Passion, wenn einer eine Passion für das Sammeln von Schmetterlingen hat. Oder wenn einer ein passionierter Gärtner ist. Und dann meinen wir nicht, dass er darunter leidet, sondern dass er eine Leidenschaft dafür hat. Also aus Passion gleich Leiden wurde Passion gleich Leidenschaft. Ich habe recherchiert und ich konnte nicht ganz nachvollziehen, woher dieser Bedeutungswandel kam. Was ich geschnallt habe, es war irgendwie vor 200-300 Jahren und irgendwie waren die Franzosen mit dran schuld und der Wortbedeutung, die sie da irgendwie mit reingebracht haben. Jedenfalls, was ich mir gemerkt habe und was wichtig ist, Leidenschaft ist etwas, was über dich kommt. Leidenschaft ist etwas, was dich ergreift. Leidenschaft ist etwas, gegen das du dich nicht wehren kannst. Das steckt in diesem Wort passiv drin. Eigentlich, so ist der Gedanke, so ähnlich wie beim Erleiden, ja? Es kommt über dich. Und dann packt es dich und dann bist du drin. Ich habe bei einem schlauen Menschen, der Professor Doktor vor dem Namen stehen hat, gelesen, wer leidenschaftlich ist, ist passiv. Er wird ergriffen, mit ihm geschieht etwas, worüber er nicht Herr ist. Umso aktiver wird der von der Leidenschaft Ergriffene. Er würde leiden, wenn er nicht der Leidenschaft nachgäbe, die ihn ergriffen hat. Professor Dr. Jochen Hörisch. Er benutzt in seinem Vortrag sogar das Wort besessen, was jetzt eher negativ belegt ist, ne? Also Passion, jede Leidenschaft erleidet man quasi. Und wir benutzen dann ja auch oft so Worte, die das ein bisschen mittransportieren. Wenn einer Leidenschaft hat, sagen wir, er fängt Feuer, haben eben die Leute hier vorne auch ab und zu gesagt, ne? Er fängt Feuer. Das ist eigentlich was Leidensvolles, wenn man Feuer fängt. Er brennt, er verzehrt sich für etwas, er opfert sich auf, er ist bereit, jeden Preis zu zahlen. Passion erleidet man, kommt überein. Und über diese Kraft der Leidenschaft reden wir in den nächsten Wochen. Dass das auch in Fanatismus enden kann, das stimmt. Und ich muss mal gucken, ob wir diesem Gedanken auch mal nachgehen. Heute jedenfalls nicht. Heute geht's uns um die positive Kraft gesunder Leidenschaft. Und ich glaube, dass Leidenschaft etwas zutiefst Menschliches ist. Und ich glaube sogar etwas Göttliches, in dem Sinne, dass menschliche Leidenschaft etwas wie ein Abbild von göttlicher Leidenschaft ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir ein Leben lang für nichts Leidenschaft hatten, dass wir dann eigentlich gar nicht so richtig gelebt haben. Deswegen dieser Spruch. Wie kann man das übersetzen? Ich will nicht zu Hause sitzen und Staub ansammeln oder was. Leidenschaft ist ein Motor, der deine Existenz aus staubiger Gewöhnlichkeit zu bedeutungsvollem Leben erhebt. Und ich meine wirklich bedeutungsvoll. Natürlich darf man dann nicht bei Leidenschaften stehen bleiben, die sich nur um Eishockey drehen, so nett das ist. Sondern um Leidenschaft, die der Bedeutung des Lebens nahe kommt. Wo es um Sinn geht, unseres Lebens. Um das, weswegen wir überhaupt da sind. So, ich nehme euch jetzt mit in eine Geschichte aus den Evangelien, wo es um diese Leidenschaft geht, um Passion, um wilde Leidenschaft, die das Leben bedeutungsvoll macht. Die Evangelien berichten von einem Mann, der seine Leidenschaft gefunden hat. Also sie berichten von vielen solchen Leuten, aber um einen geht es mir jetzt. Und er heißt Levi. Und deshalb auch dieses Bild. Ja? Ich habe eben auch hier recherchiert, heißt es eigentlich Levis oder heißt es Levi's? Auch nicht rausgefunden. Die Leute streiten sich. Ich würde eher Levi's denken. Aber für meine Predigt passt es besser, wir sagen Levis oder Levis, ja? Also, wenn ich richtig kombiniere, ist dieser Mann, von dem ich heute erzähle, der Jesus begegnet ist, eigentlich aus Unterfranken und hat später in Amerika die Jeans erfunden. Aber damals, jetzt in unserer Story, war er noch Zollbeamter. Wobei nicht Beamter eigentlich, sondern mehr sowas wie Freiberufler im Dienste des Staates. Und diese Leute, die damals Zölle eintrieben, waren in der Regel gut betucht. Und die Story heute, die fängt so an. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, da sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi, der später die Jeans erfand. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. So, jetzt klingt das nicht sehr leidenschaftlich. Ja? Ich habe es jetzt auch absichtlich so ein bisschen leidenschaftslos vorgelesen. Aber das ist so kurz. Hier kann sich fast nicht Leidenschaft aufbauen oder dass man sie nachspürt. Erstens geht die Geschichte noch weiter. Zweitens, wenn man sich überlegt, was hier passiert, dann ist das hier gewaltige Leidenschaft. Stell dir vor, du wärst Levis Sekretärin. Ein Typ stellt sich vor, er hieße Jesus, er müsse nur kurz mit deinem Chef sprechen. Bevor du sagen kannst, er habe jetzt nur wirklich keine Zeit, ist dieser Typ schon drin im Büro. Du hörst die kurze Unterhaltung, die lautet, Levi, er duzt ihn offensichtlich, folge mir nach. Dann hörst du 30 Sekunden gar nichts und dann steht dein Chef auf und verlässt das Büro und zwar für immer. Also hinter diesem kleinen Satz, da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus, verbirgt sich eine krasse Geschichte von Passion und Leidenschaft. Sie wird uns leider nur so kurz erzählt, nicht ausführlich, aber so etwas tut man nicht ohne Leidenschaft. Passierte mit diesem Mann. Etwas in ihm fing Feuer, etwas, gegen das er sich vielleicht gar nicht mal richtig wehren konnte. Dieser Mann wird später, das lege ich ihm jetzt in den Mund, ne, aber er wird später von dieser Begegnung als von einem Erweckungserlebnis erzählt haben. Er zahlte, ohne mit der Wimper zu zucken, einen riesigen Preis. Sein ganzes Leben gab er auf. Das ist fast ein bisschen unheimlich. Man kann sich denken, die Evangelien sind immer verkürzt erzählt. Man kann sich ja denken, dass dahinter schon eine bisschen längere Geschichte steckte. Vermute ich. Vielleicht die Geschichte eines Levi, der schon länger nach Sinn sucht und es in seinem Reichtum nicht so richtig findet. Oder die Geschichte eines Levi, der vielleicht Jesus auch schon mehrfach hat reden hören in dem Dorf, in dem er lebt und in dem Jesus sich oft aufhält. Ist es möglich zu denken, okay, Levi wird gewusst haben, wer Jesus ist und ihn schon erlebt haben. Vielleicht steckt dahinter die Geschichte eines Levi, dem schon länger dieser verrückte Gedanke durch den Kopf ging, man müsste sein Leben nochmal ganz ändern. Wenn ich diesem Jesus zuhöre, denke ich so. Vielleicht, ja. Und jetzt steht dieser Jesus da plötzlich und sagt, folge mir nach. Und jetzt schlagartig lodert das, was in ihm glimmte, auf. Er kann gar nicht anders, jetzt oder nie. Ja, so kann man sich das vorstellen. Selbst wenn meine Vermutung stimmt, ist das immer noch ziemlich unheimlich. Wenn jemand so sein Leben verlässt, aufgrund einer Person, die vorbeikommt. Jeder, der mir das erzählen würde, würde ich sagen, Junge, pass auf, wem läufst du danach? So. Wenn Menschen Jesus ihr Leben anvertrauen, dann ist das immer irgendwie ein bisschen irre, von außen betrachtet. Und wenn du zum ersten Mal in einer Kirche sitzt, dann hast du das eben vielleicht hier gedacht, sie erzählt haben. Ein bisschen irre. So. Also die erste Leidenschaft, habe ich eigentlich schon weitergeklickt? Nee, hier, so. Die in diesem Text auftaucht, ist die Jesus-Leidenschaft. Und die ist von außen schwerer nachzuvollziehen, als warum man ein Spiel nicht, warum man begeistert ist von einem Spiel, wo man den Puck nicht sehen kann. Das ist schwerer nachvollziehen. Ich habe vorhin von solchen Beispielen erzählt. Wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich beruflich? Dann kommt das immer so, dieses Ding, was andere schwer nachvollziehen können. Also meistens lasse ich die Leute dann raten, was ich mache. Und wenn sie dann irgendwann drauf kommen, ja, dann huscht so ein, durch ihr Gesicht, so ein Hauch von, oh, wir wussten ja nicht, das sagen sie nicht, ne? Du wirkst sonst eigentlich ganz okay, aber Kirche ist dein Ding. Nee, cool, ja. Ja. Äußerlich sieht man natürlich so ein mitleidiges Lächeln. So eins, was ich habe, wenn mir jemand erzählt, dass er beruflich den Weltraum abhört, um außerirdische Signale zu empfangen oder so. Dann lächle ich auch und sage, oh, warum nicht? Ich meine, ja, interessant, erzähl mehr, so. So, aber das geht ja noch, ne? Pfarrer, so, gut. Wie ist das, wenn ich dann irgendwann sage, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie religiös, nur glaube an Gott, sondern Jesus finde ich gut, sehr gut eigentlich sogar, oder eigentlich glaube ich, dass er Gott war und dass man ihm sein ganzes Leben anvertrauen soll. Spätestens dann, also die Freaks unter den Leuten, mit denen man redet, die werden dann interessiert, ja, die also gerne Freaks treffen, so. So wie ich interessiert wäre, wenn ein Weltraumforscher vor mir sitzt und plötzlich sagt, er hätte Stimmen gehört und das wäre auf dem Mars und so, ja. Das ist ja noch ein bisschen greller. Also der Glaube an Gott, okay, der Glaube an Jesus ist von außen oft schwer nachvollziehbar, denn er ist eine Leidenschaft. Er packt Menschen ziemlich tief drin und sie nennen das dann Erweckungserlebnis oder Bekehrung. Oder sie nennen es manchmal, wenn es nicht so ein punktuelles Ding ist, auch eher das Ziel einer langen Reise, der Suche. So. Levi findet in diesem Jesus alles und deswegen verlässt er alles. Und das ist Leidenschaft. Das ist nicht unbedingt nachvollziehbar von außen. Das ist sogar ein bisschen unheimlich, weil der Glaube an Jesus Menschen das oft erleben als etwas, was sie packt. Nicht negativ gemeint, aber was sie packt. Man schaltet da nicht seinen Kopf ab, so. Aber wenn sie das beschreiben, was da passiert, dann beschreiben sie meistens nicht eine intellektuelle Entscheidung. Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, es ist mir eigentlich logisch, das ist wohl die wahre Religion. So sagen sie das nicht, sondern sie beschreiben es mehr als etwas, wie wenn man sich verliebt, wenn man das Herz verliert, wenn man angesteckt wird, weil einen das überwältigt hat, die Begegnung mit Gott, Leidenschaft, Passion. Das kannst du nicht machen, aber das kann passieren. So, die Story geht weiter. Die zweite Leidenschaft ist die Weltleidenschaft. Ich lese es wieder vor. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Sagten sie. Also, die Zöllner waren reich, aber sozial geächtet. Also die Arschlochkinder unter den oberen 10.000, das waren die Zolleinnehmer. Mit denen spielte man nicht. Was sie konnten, waren Partys, könnte ich mir vorstellen. Waren Partys, weil sie das Geld hatten, weil sie auch keinen guten Ruf zu verlieren hatten. Allerdings feierten sie meistens allein. Diese Party hier richtet Levi jetzt für seinen neuen Freund Jesus und dessen Freunde aus. Ja? Und natürlich ist Jesus da, weil die Zöllner können Party. Lege ich Jesus jetzt auch in den Mund, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass Jesus jemand war, der nicht einen Bogen machte um die Orte, wo Leute wussten, wie man feiert. Manchmal nannten ihn andere Kritiker, Fresser und Weinsäufer. Und das muss irgendeinen Anlass gehabt haben, ne? Also, Jesus ist auf dieser Party, wie auch immer man sich diese Party vorzustellen hat. Und die anständigen Leute stehen draußen und finden seine Art Leidenschaft hier für diese Art Sache überhaupt nicht gut. Jesus, sie sagen es nicht ihm, sie sagen es seinen Jüngern, ihr hängt mit den falschen Leuten ab, wisst ihr das? Die Frage, die ich habe, ist an euch, oder was das mit uns zu tun hat, wo ist in diesem Bild oder in diesem Text die Kirche? Wenn ihr sie einzeichnen müsstet, wo würdet ihr sie hinmalen? Wo gehört die dahin? Also die Kirche oder die Christen. Wir würden sie nicht auf die Bühne zeichnen, fürchte ich. Wir würden sie auch nicht in die Menge zeichnen. Wir würden sie nicht bei dieser Party von Levi vermuten. Nicht bei den unsittlichen oder bei den Leuten mit unsittlichem Ruf und vielleicht unsittlichen Partys. Irgendwie würden wir sagen, nehme ich an, die Kirche passt jetzt besser da draußen hin, wo die anständigen Leute sind, wo die Kritiker sind, wo die ihr Urteil fällen, die mit ihrem Urteil vielleicht sogar recht haben. Die aber jedenfalls nicht mittanzen, nicht mittrinken, nicht mitessen. So, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber öfter mal wählt die Kirche und die Christenheit diesen Ort, wo sie sein will. Da, wo man Abstand hat, da, wo man einen kritischen Blick hat, da, wo man den Kopf schüttelt. Nur ist damit die Kirche oder die Christen nicht da, wo man Jesus findet. Er sitzt drin und er hilft Levi und seinen Leuten, den sauteuren Rothschild zu trinken, wenn er schon weg muss. So, also, er feiert damit. Warum? Weil das einer der Orte und eine der Menschengruppen ist, an die Jesus sein Herz verloren hat. Weil es einer der Orte dieser Welt ist und eine der Menschengruppen dieser Welt ist, an die Jesus sein Herz verloren hat. Wir lernen das im Kindergottesdienst, dass Gott die Welt liebt. Das Verrückte ist, dass dieser Satz wahr ist. Und zwar nicht aus Distanz liebt, sondern wirklich liebt. Deswegen ist Jesus da, wo gefeiert wird. Deswegen ist Jesus drin und nicht draußen. Vielleicht, wie gesagt, auch deshalb, weil die Zöllner bessere Partys konnten als die Pharisäer. Also Leidenschaft für Jesus, ja, muss eigentlich zwangsläufig Leidenschaft für die Welt bewirken und nicht Abkehr von der Welt. Kürzlich hörte ich eine Predigt von einem wilden Typen, Michael Frost, wer ihn kennt, wer ihn nicht kennt, dem sagt das jetzt gar nichts. Der sagte, ich weiß das nur noch sinngemäß, wir Kirchenleute, wir müssen unseren Lebensstil ändern, dringend. Er sagte, wir dürfen zum Beispiel nicht dauernd in der Kirche rumhängen oder bei kirchlichen Veranstaltungen, bei Sitzungen, Gottesdiensten, Konferenzen, Kleingruppen, Schulungen und. Wir müssen daran was ändern, dass unser Programm, unser Kalender voll ist mit frommen Dingen. Er sagte nämlich, für die Levis da draußen ist das Leben eines Christen schon alleine deshalb völlig unattraktiv, weil es stressig aussieht, weil wir keine Zeit haben, das Leben zu genießen. Ein Satz, den er sagte, der mir hängen geblieben ist, weil er mich getroffen hat, er sagte, wenn du was ändern willst an deinem Lebensstil, dann lehne einfach nie mehr eine Einladung von nicht glaubenden Freunden ab. Tu das nie wieder. Lehne nie wieder eine. Ich hatte gerade einen abgelehnt, als ich da saß und ihm zuhörte. Jemand gesagt, ey, Geburtstagsparty, sorry, Samstagabend, ich muss am Sonntag predigen, du 100 Kilometer weit weg, schaff ich nicht. So. das ist scheiße. Also, es gibt dafür Gründe, aber das ist... Er sagte, wir müssen daran was ändern. Und dann sagte er, er ist schon ein greller Typ, ne? Er sagte, die Christen, wir, die wir sagen, wir seien Kinder des Schöpfers, der das Leben erfunden hat, wir müssten eigentlich die sein, die bekannt dafür sind, dass sie es am besten drauf haben, das Leben zu feiern. Bei uns müsste es die beste Musik geben, bei uns müsste es das beste Essen geben, bei uns müssten die besten Partys gefeiert werden, das ausgelassenste Lachen müsste man bei uns hören. Und dann sagte er, außerdem müssten wir den besten Sex haben. Der Mann ist Pastor und Theologe, sogar Professor, ja, also man kann den ernst nehmen, aber er ist ein bisschen wild. Und dann nahm er eine Szene aus Harry und Sally, kennt ihr das, wo sie im Restaurant sitzt und ihm einen Orgasmus vorspielt, so dass das ganze Restaurant hört und dann die Nachbarsfrau am Nachbartisch dem Kellner sagt, sie hätte gern das, was die Frau da drüben bestellt hat. Ja, er sagte, das muss eigentlich, so muss unser Leben aussehen. Die Leute müssen unser Leben sehen und sagen, ich will auch das, was die haben. So. Er sagte, so sieht es nicht aus, oft. Also Leidenschaft für Jesus mündet auch in einer Leidenschaft für die Welt und für das Leben und für Menschen und ist eine Kunst, Leben auch als Leben, als gutes Leben zu begreifen. Dritter Punkt, dritte Leidenschaft in diesem Text. Denn wenn wir da stehen bleiben würden, was ich jetzt gesagt habe, dann wäre es dünn. Jetzt wird aus Leidenschaft für Jesus und Leidenschaft für die Welt und das Leben Leidenschaft für das, was in dieser Welt kaputt ist. Und ich habe es Mitleidenschaft genannt. Die Pharisäer werfen Jesus vor, dass er mit Leuten abhängt, die zweifelhaft sind. Und sie haben irgendwie recht auch damit. Das ist so wahrscheinlich bei diesen Leuten. Vielleicht haben sie ihm gesagt, ey, das sind die, die unsere Landsleute ausbeuten. Jesus, sag mal, hast du den Armutsbericht nicht gelesen? Und du setzt dich mit denen zusammen, die mit dafür verantwortlich sind, dass bei uns die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer werden. Mit denen feierst du noch ausgelassen. Was hast du eigentlich irgendwie... Sowas wie Moral, Ethik? Jesus gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und jetzt versteht ihr auch den Titel, ne? Feiern, bis der Arzt kommt. Das Bild hier, das passt irgendwie nicht so sehr, aber es ist auch eine Levi's oder Levi's Werbung. Aber der Satz, fand ich, passte, ne? Denn die Frage bei der letzten Leidenschaft ist, sind wir bereit, was steht da? Dreck zu essen. Denn das könnte passieren, wenn aus unserer Leidenschaft Mitleidenschaft wird. Aus der Weltleidenschaft Leidenschaft wird für eine Welt, die nicht gesund ist. Wenn daraus eine Leidenschaft wird für Menschen, für die das Leben eben keine Party ist. Auch wenn sie so tun und Partys feiern. So. Also die Welt zu lieben heißt nicht zu tun, so zu tun, als ob diese Welt in Ordnung sei. Und vielleicht, hoffentlich, leidest du an etwas in dieser Welt. Es muss nicht sein, was dich selbst betrifft. Etwas, wo du siehst, wo Menschen leiden. Und wenn du das siehst, leidest du mit daran, dass das so ist. Und dann bist du ganz nah dran an dieser Mitleidenschaft. Dann könnte dich das nämlich, wenn du da nicht stehen bleibst, in Mitleidenschaft ziehen. Und dann wird aus dieser passiven Leidenschaft für Jesus, die erstmal passiv ist, weil sie uns packt, eine Leidenschaft für Menschen. Und genau das, wenn diese Leidenschaft dann aktiv wird und etwas ändert, das nennt man Mission. Mission. Also aus Leidenschaft und Liebe und offenen Augen für etwas, was nicht gut ist, wird immer eine Mission. Die Mission, daran etwas zu tun. Und immer da, wo Jesus Nachfolger diese Mission, ihre Leidenschaft für kranke Menschen, jetzt im übertragenen und im tatsächlichen Sinn, verloren haben, ich glaube, fast immer haben sie dann auch ihre Leidenschaft für Jesus verloren. Mindestens ist sie abgekühlt. Weil diese Dinge man nicht auseinanderreißen kann. Also da, wo die Kirche ihre Liebe zur Welt verliert, da werden aus den Christen Pharisäer. Rechthaberische Leute, die vielleicht sogar Recht haben, aber denen auch irgendwie gleichgültig ist, was sonst abgeht in der Welt. So, und darum machen wir dieses 14-14-Ding mit dem für andere. Ja, es ist nämlich nicht so, dass wir, die wir uns das ausgedacht hätten, jetzt irgendwie denken, hey, wir haben riesige Lust, jeden zweiten Sonntag uns für andere zu investieren. Das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das nicht so. Vielleicht für Einzelne schon, vielleicht. Ja, aber es ist eher so, dass wir wissen, darin liegt die Mission der Kirche. Etwas für Menschen tun. Leben in Leben bringen. Menschen anstecken. So, und wenn wir dann merken, diese Leidenschaft liegt uns jetzt nicht automatisch im Blut, dann müssen wir etwas daran tun. Dann müssen wir etwas tun, um sie neu zu entfachen. Und deswegen haben wir gedacht, ey, wir tun das, wir haben es letztes Jahr schon gemacht, ne? Wir tun das wieder, uns ein bisschen dazu zwingen, den Hintern aus diesem Sessel zu kriegen und etwas gegen unsere eigene Gleichgültigkeit zu machen, weil wir sonst ahnen, dass unser eigener Glaube zu einer Farce werden könnte, wenn er nur immer Leidenschaft für Gott ist, aber nicht zu Leidenschaft für Menschen wird. Und dann ahnen wir manchmal sogar, dass es auch die Leidenschaft für Gott zum Abklingen bringen wird. So, vorhin habe ich jetzt aber, wenn du genau zugehört hast, gesagt, ja, Leidenschaft kann man nicht produzieren, die packt einen. Die Macht, die hat man oder nicht, ne? So, und jetzt sagst du, wir wollen versuchen, sie zu entfachen. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, ich glaube, Leidenschaft kann man nicht machen. Aber, und deswegen passte das ganz gut, dass die fünf hier eben erzählt haben und einer hat immer erzählt, wie er den nächsten kennengelernt hat, ne? Leidenschaft ist ansteckend. Ich kann also Leidenschaft eine Chance geben, mich zu ergreifen. Oder ich kann sie mir vom Leib halten. Das kann ich schon. Ich kann mich Menschen aussetzen, die leidenschaftlich sind, oder Menschen aus oder Orten aussetzen, wo ich in Mitleidenschaft gezogen werde. Also Orte, an denen man sich anstecken kann. Und das gilt für alle drei Punkte, alle drei Leidenschaften in diesem Text. Und ich fasse das jetzt zum Schluss nochmal kurz zusammen. Ich weiß ja nicht genau, an welchem Punkt du dich angesprochen gefühlt hast. Vielleicht ist es, ich denke, es ist nur einer dieser drei. Also, wenn du vorher bei dieser Jesus-Leidenschaftssache gedacht hast, als ich gesagt habe, das ist auch ein bisschen unheimlich, ne? Wenn du da gedacht hast, jo, das ist unheimlich, dann frage ich dich, ob dieser Glaube an Jesus und diese Person an sich, Jesus, ob die wenigstens ein Funken Interesse in dir auslöst. Und wenn das so ist, ein Funken Anziehungskraft, dann könntest du Folgendes tun. Du könntest dich Menschen aussetzen, die diese Leidenschaft in sich tragen. Du könntest sagen, okay, ich will wissen, was ihr da vorne labert oder was wirklich dahinter steckt. Du könntest Kontakt zu Menschen suchen, die glauben. Zum Beispiel kannst du diese fünf hier ansprechen vorher, nachher, haben sie gesagt. Frag sie. Kannst den Nachmittag mit ihnen verbringen, keine Ahnung, aber vielleicht haben sie Zeit. Ich glaube, die hängen hier rum. So. Also du kannst Kontakt zu solchen Menschen suchen. Du kannst Kontakt zu Gott selbst suchen, indem du sagst, okay, ich lese die Evangelien. Das ist ja nicht gefährlich. Ich besuche eine Mini-Church. Das ist schon gefährlicher, aber du kannst ja vorgucken, was für Leute da drin sitzen. Ich suche Kontakt zu Leuten, die und ich gucke, ob mich das ansteckt oder nicht. Du kannst dem Ding eine Chance geben. Du kannst sagen, Jesus, wenn es dich gibt, ich glaube zwar nicht, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann darfst du mich anzünden. Und wenn es dann passiert, dann bin ich gespannt, was du erzählst, wie das ist. So, wenn du die Leidenschaft, diese hier, für die Welt und auch ein bisschen für das Leben an sich, für das Feiernswerte in diesem Leben verloren hast. Und dafür gibt es viele Gründe in unserem Leben. Ne? Also wenn du das Leben fade findest, anstrengend, wenn du das Gefühl hast, ich war eigentlich schon lange nicht mehr wirklich verliebt in das Leben. Ich nehme das Leben sehr ernst, ja, aber ich genieße es nicht. Und das macht was mit mir und das hat auch Auswirkungen auf andere irgendwie. Dann könntest du dir sagen, okay, ich werde nie wieder eine Einladung zu einer Party von anderen Menschen ablehnen. Ein einfaches Fazit aus dieser Predigt. So. Ich werde dort sein, wo die guten Partys sind. Warum nicht? So. Das könnte sein, dass du sagst, ich gebe mal wieder Geld aus für etwas, was mir einfach gut tut. Für Urlaub oder etwas, was ich so gerne mache. Weil das ist nicht einfach nur Welt und hier drüben ist Glaube. Wenn Gott diese Welt gemacht hat, dann hängt da was zusammen. Und wenn wir sein Leben, das er gemacht hat, genießen, dann genießen wir ein Stückchen von ihm. Such Kontakt zu Menschen, die das Leben genießen können. Lerne von ihnen, was man wissen muss über guten Wein oder über Eishockey oder über Jazz. Ja? So, und dann das Dritte, wenn du merkst, mir ist das Mitleid zur Welt verloren gegangen. Mir ist die Mitleidenschaft verloren gegangen. So. Zu einer kranken Welt, ich sehe schon, dass sie krank ist, aber mir ist das Herz für Menschen verloren gegangen, die keinen Sinn sehen. Oder die wirklich körperlich krank sind, oder die vergessen wurden, oder wie auch immer. dann umgib dich mit Leuten, die dieses Herz haben. Deswegen machen wir diese 14 Gruppen zusammen und nicht allein. Umgib dich mit Leuten, die vielleicht dich mitreißen. Oder geh dahin, wo diese Leute, deren Leben keine Party mehr ist, leben. Weil das zündet manchmal auch was in uns an. Manchmal nicht. Manchmal merken wir, ich bin der Falsche, um hier zu helfen. Das ist okay. Manchmal zündet es was in uns an. Und dann werden wir wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen. Wow, ich habe voll überzogen. Krass. Ja, ich bin jetzt am Schluss. Aber ich würde ja schon gerne diesen Clip noch zeigen, den ich jetzt zeigen wollte. Den zeige ich euch jetzt auch. Obwohl er 3 Minuten dauert oder so. Aber er zündet vielleicht Leidenschaft in euch an. Es geht um einen Ausschnitt aus Patch Adams. Ein Arzt, der kein Arzt ist, jedenfalls keine Approbation hat und der am Ende vor einem Tribunal steht und sich verantworten muss, warum er tut, was er tut. Aber in diesem Clip kommt fast alles vor, was ich gesagt habe, wenn ihr genau zuhört. Ihr werdet von seiner Leidenschaft hören für Menschen. Ihr werdet davon hören, was Kirche ist, obwohl er das Wort überhaupt nicht benutzt, wo Kranke anderen Kranken helfen. Ihr werdet davon hören, dass er die Distanz, die Helfende zu Menschen, denen sie helfen wollen, aufgebaut haben, dass die falsch ist. Und er redet davon, dass man sich mit Menschen umgeben soll, die Leidenschaft haben, um angezündet zu werden. Also, das ist nur ein Film. Ich weiß nicht, ob Robin Williams ein echt so ein toller Typ ist, aber trotzdem kann der vielleicht in euch in den nächsten 4 Minuten, 3 Minuten, was weiß ich, noch Leidenschaft anzünden.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.